Euch allen einen guten Morgen zum sehr schönen Mai-Sonntag. Christine hat ja eben schon gesagt, der erste schöne Frühlingssonntag, vielleicht auch der letzte. Nein, ich will jetzt keine depressive Stimmung hier verteilen. Ich habe mich eben erinnert an Hermann van Veen. Der hat mal ein Lied gemacht, letztes Jahr war Sommer, aber ich habe es nicht mitbekommen, ich stand gerade unter der Dusche. Ja, das hoffen wir natürlich nicht, dass es jetzt auch losgeht und man die Natur mitverfolgen kann, wie so manches dann richtig sprießt. Im Mai soll das ja so sein, es ist gefährlich spazieren gegangen, weil der Salat schießt oder sprießt oder wie auch immer. Ja, schön mal bei euch zu sein und hoffentlich bleibe ich jetzt auch beim Hochdeutsch und verfalle nicht gleich in den Mundartdialekt und so. Also, es geht um Folgendes und zwar, damit ihr das auch seht, vielleicht kann man es nicht von ganz weit lesen, es ist auch kein Sehtest heute Morgen, sondern es geht um Emmaus und das ist also die Buchstabenfolge von oben nach unten, ist auch klar. Und zu jedem dieser Buchstaben werde ich 30 Minuten was sagen. Nein, es ist keine Angst. Also, aber es wäre für euch eine Möglichkeit, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Buchstabe bei dieser Buchstabenfolge? Natürlich wird das sehr unterschiedlich sein. Die einen werden sagen, hey, bei diesem einen M, da waren ein paar Gedanken dabei, das könnten so meine sein. Damit beschäftige ich mich, das bewegt mich, damit bin ich unterwegs. Ein anderer Buchstabe ist es vielleicht gar nicht, aber vielleicht bleibt am Ende so ein Buchstaben, wo ihr sagt, ja, das ist so meiner. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken. Das hat bei mir irgendwas ausgelöst. Es ist ja erstaunlich, dass wir bei den Auferstehungsgeschichten und Begegnungen, die der Auferstandene mit Leuten hat, also nicht nur den Thomas haben, sondern eben auch noch zwei andere Jünger, um die es jetzt gleich gehen wird. Dann aber auch Matthäus 28, wo die Jünger Jesus verabschieden sozusagen. Und dann heißt es bei Matthäus, ja, sie kamen zu diesem Berg nach der Auferstehung und etliche zweifelten. Also selbst da noch, nach verschiedenen Begegnungen, gab es immer noch einige in der Jüngerschaft unter den Nachfolgern von Jesus, die einfach gezweifelt haben. Also, Emmaus, und ich lese uns erstmal die Geschichte natürlich. Die steht in Lukas 24, Lukas 24, Abvers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und die beiden redeten von all diesen Geschichten miteinander auf dem Weg. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie Jesus nicht erkennen konnten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben die beiden traurig stehen und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du denn der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sagten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über dem allem ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kamen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es genau so, wie die Frauen gesagt haben, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber die beiden nötigten ihn und sprachen: Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und die beiden sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die anderen versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien. Und die beiden erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie sie von ihm erkannt wurden, als er das Brot brach. So viel mal zu dieser Geschichte, und wir starten mit diesem ersten Buchstaben, dem E. Und da geht es um Enthusiasmus, da geht es um Eifer, da geht es um Einsatz. Die beiden gehörten mit zur Jüngerschaft und sie waren überschwänglich, begeistert, überzeugt, mitgerissen, was Jesus angeht. Und besonders Highlight war dann der Einzug in Jerusalem, wo die Menge der Leute ja begeistert war. Jesus zieht in Jerusalem ein, und ihr kennt diese Geschichte. Die Leute haben zum Teil ihre Kleider ausgezogen, vor dem Esel verbreitet, ausgebreitet, Palmenzweige geholt, also Jubel ohne Grenzen. Sie hatten Wunder erlebt. Sie waren bei dem Bekenntnis von Petrus dabei, als etliche Leute weggegangen waren, weil sie den Eindruck hatten, Jesus erfüllt nicht die Erwartungen, die wir an ihn gehabt haben. Oder wenn Jesus sehr deutlich davon sprach, was Nachfolge, was Glaube, lebendiger Glaube eigentlich bedeutet, das war dann manchen ein bisschen zu viel, weil es über das traditionelle Maß hinausgegangen ist, was die Leute so kannten. Erleben wir ja bis heute, da wo Glaube anfängt, auch sehr konsequent agieren und reagieren zu müssen, dass dann manchen da die Luft ausgeht und mancher das für zu viel hält und sich dann wieder wegbewegt. Jesus soll sich bitteschön in unseren Grenzen und Maßen mit seinen Forderungen zur Nachfolge bewegen. Und zu viel Frömmigkeit ist dann ungesund, und zu viel Einmischung durch das Wort Gottes, auch in meiner ethischen Position, in mein Verhalten, das will man dann lieber doch nicht. Die Band BAP, also die Alten unter uns kennen die ja noch, das müsst ihr euch einsortieren, genau. Also die haben mal von dem aufblasbaren Gott gesprochen. Gott so als Luftballon, den man sich individuell aufbläst und dann auch wieder die Luft rauslassen kann, damit es für meine Bedürfnisse passt. Und viele waren auch damals so eingestellt und sind dann weggegangen. Und dann sagt Petrus auf die Frage von Jesus: Wollt ihr auch weggehen? Dann sagt Petrus: Nein, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben das geglaubt und wir haben auch erkannt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte, die elementar sind. Es sind Worte, die uns eine Power geben, mehr als materielle Sicherheit oder Erfolg. Du hast diese Worte und deswegen bleiben wir bei dir. Wohin sollen wir denn sonst gehen? Da waren sie mit dabei, die beiden Emmaus-Leute. Und sie haben die Begeisterung der anderen Jünger mitbekommen. Sie haben auch die Mehrheit der Nachfolger mitbekommen. Und manchmal motiviert ja auch die Mehrheit. Dass wir den Eindruck haben, hey, wenn so viele Leute von einer Sache überzeugt sind, dann muss es doch wohl richtig sein. Sie haben enthusiastisch, mit großem Eifer, mit viel Einsatz waren sie unterwegs. Und sie hatten Erwartungen. Jesus hatte ja auch Erwartungen geweckt. Sie hatten starke Erwartungen. Jetzt geht es darum, in Jerusalem mitzuregieren, mitzuherrschen. Wir werden demnächst auf den Thronen sitzen, die von Herodes und anderen besetzt waren. Wir werden ein neues Israel ermöglichen. Wir werden Israel befreien von der Besatzungsmacht der Römer. Aber dann die Enttäuschung. Nach dem Enthusiasmus, nach diesen hohen Erwartungen, dann die Enttäuschung. Es gibt auch eine Gemeinschaft der Enttäuschten. Und das Schöne bei den beiden finde ich, dass sie da sehr offen drüber reden. Sie heucheln nicht eine Überzeugung, die sie eigentlich gar nicht haben. Sie heucheln nicht gegenseitig einen Glauben, der ihnen verloren gegangen ist. Es gibt eine Gemeinschaft der Enttäuschten, die ehrlich und die offen miteinander reden, weil auch die glaubensmotivierte Enttäuschung braucht ein Ventil. Enttäuschung braucht ein Ventil. Wir müssen das irgendwo rauslassen dürfen. Für mich heißt das auch ganz praktisch, was so meine Enttäuschungen angeht, mit wem kann ich darüber reden? Wieder ein Pastor, der aufhört, viel zu früh aufhört. Diese Woche noch mit jemandem gesprochen. Und viele Gespräche und trotzdem hört da einer auf und man betet, dass es nicht passiert und es bleibt bei dieser Entscheidung. Oder man betet für eine Gemeinde, dass es weitergeht und es hilft nichts. Die Gemeinde steuert mehr und mehr dem Abgrund zu. Da betet man zum Herrn der Welt, aber ich finde keinen Pastor für eine Dorfgemeinde im Hinterland. Ich predige vom Auferstandenen. Aber das Gemeindemitglied, das viel zu jung gestorben ist, wo viele in der Gemeinde für gebetet haben, das war nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber das sind so diese Dinge, die es dann schwierig machen. Und wo der Enthusiasmus, der Eifer, die Einsatzbereitschaft sehr stark angeknabbert wird. Aber ich glaube, das ist ein Beispiel von den beiden, dass sie miteinander reden. Und auch, dass das Neue Testament diese Geschichte nicht verheimlicht, sondern dass das offen zur Sprache kommt. Ja, man kann aufgrund seiner Erwartungen, aufgrund seiner Enttäuschungen tatsächlich in eine solche Phase geraten, dass man weggeht von Jerusalem, vom Glaubenszentrum, dass man sich abwendet und nach Emmaus läuft, wo dann das Ende des Glaubens mehr oder weniger besiegelt wird. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, dem ersten M. Und da möchte ich ein bisschen eingehen auf diesen Mut, den Mut der beiden offen zu klagen. Und vielleicht gehen Sie davon aus, dass geteiltes Leid halbes Leid ist oder dass geteilte Enttäuschung halbe Enttäuschung ist. Aber Sie stehen da in guter Tradition. Sie sind ja nicht die Ersten, die zweifeln, sondern erinnern wir uns an Johannes den Täufer, der verhaftet worden war, der im Gefängnis sitzt, der von Jesus von Nazareth hört und der dann kritisch fragt, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war schon ein bisschen frech. Aber es war auch ehrlich. Weil auch er ganz andere Taten jetzt von diesem Jesus erwartet hatte, als nur zu predigen, als nur Evangelium zu verkünden, als sich nur mit den Pharisäern, Schriftgelehrten und Sadduzäern in theologischen Fragen auseinanderzusetzen. Die ein und andere kleine Heilung, ja, nimmt Johannes zur Kenntnis, aber das ist für ihn noch nicht überzeugend. Und deswegen diese kritische Frage, die uns auch das Neue Testament nicht verheimlicht. Oder ich denke an so viele Klagepsalmen. Wenn ihr die euch mal anschaut, diese 150 Psalmen, da gibt es etliche, wo gläubige Leute, gottesfürchtige Leute klagen, weil sie Gott nicht verstehen, sein Handeln nicht verstehen. Ist Gott gerecht? Asaf, nicht Psalm 73, er fragt so, er vergleicht sich mit den Gottlosen und sagt, was habe ich denn vom Glauben, dass ich nach dem Willen Gottes frage, dass ich die Gebote halte? Was habe ich denn davon? Wenn ich mir die gottlosen Nachbarn anschaue, denen geht es prima. Aber mir geht es schlecht. Und das macht ihn ziemlich fertig. Und das klagt er seinem Gott. Und dann gibt es diesen kleinen Impuls, wo auch immer der herkam, wo Asaf dann sagt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes, trotz seinem Zweifel, trotz seiner Klage, geht er in den Tempel und bekommt dort einen Impuls und denkt nach. Und dann haben wir im Psalm 73 sagenhafte Aussagen, wo dieser klagende Mensch schließlich sagt, und doch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ganz starke Aussagen. Oder Psalm 142, wo einer verzweifelt schreit, Gott, führe mich aus dem Kerker, führe mich aus dem Gefängnis, in das ich hineingeraten bin, durch meine Gedanken, durch meine Gefühle, durch meine Emotionen. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis und ich komme da selbst nicht mehr raus. Oder Jeremias Klagelieder. Das sollte man nicht lesen, wenn es draußen schneit und stürmt und regnet, und man sich nicht so ganz wohl fühlt, dann sollte man nicht noch, auch noch die Klagelieder von Jeremia lesen, dann könnte es eng werden. Berufen, ganz klar von Gott berufen, seinem Volk zu predigen. Und über 30 Jahre hat er den Eindruck, das bringt nichts. Das ist völlig umsonst, was ich hier mache. Und dann sagt er irgendwann, hey Gott, wenn du nicht mein Trost gewesen wärst, wäre ich schier verzweifelt. Also Mut zur Offenheit, Mut zum Klagen. Und wir haben ja manchmal Bedenken, dass wir klagen, dass wir dem, was uns beschäftigt, auch freien Lauf lassen. Weil wir uns fragen, hält Gott das aus? Die Frage ist aber nicht, ob Gott das aushält, sondern ob wir das aushalten. Und ob die anderen das aushalten. Das ist eher unsere Angst. Gott hält das aus. Das belegen die Psalmen, unter anderem Asaf. Er hält das aus, diesen Zwiespalt. Aber halten wir das aus? Dieser Widerspruch, den wir aufgrund unseres Nachdenkens und Empfindens mitbekommen, die Widersprüche, der Zweifel, die Risse im Glaubenssystem, die Spalten in der Glaubenstradition, die sich auftun, wenn man mal kritisch nachfragt, und manchmal natürlich auch die Unglaubwürdigkeiten der anderen, die auch eine Krise auslösen können. Hält Gott das aus? Er hält das aus. Mut also, Offenheit und Klage nicht für sich zu behalten, sondern das zu teilen. Ich glaube, dazu lädt diese Geschichte eben auch ein. Das zweite M, genau, da geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich meine Mitte verloren habe? Wenn ich meine Mitte verliere. Also Kleopas sagt sicherlich zu seinem Freund, Nachfolge, Jesus hinterhergehen, das war mein Lebensmittelpunkt. Jesus nachzufolgen, das war mein Leben. Das war meine Mitte. Das war mir so wichtig. Meine Liebe galt ihm. Meine Zeit galt ihm, meine Sehnsucht galt ihm, meine Motivation, mein Einsatz galt ihm, mein Herz, meine Seele, mein Denken und Planen, immer von der Jesus-Nachfolge bestimmt. Meine Hoffnung ruhte auf ihm. Und dieser Mitte wurde alles andere untergeordnet. Und diese Frage finde ich wichtig, was ist eigentlich meine Mitte? Meine Mitte, wer ist das oder wer war das? Und da merkt ihr schon, dass es eine personale Frage ist. Das ist keine materielle Frage. Das ist eine personale Frage. Ihr wisst sicher, was die Bravo der über 60-Jährigen ist. Das ist die Apothekenrundschau. Das ist mir neulich mal aufgefallen, also ich hole die nicht bewusst, obwohl ich jetzt 63 wäre. Aber die lag da so und da stand dann, wie es in unserer Seele geht. Also vielleicht habt ihr es schon gemerkt, mir ist es also aufgefallen, dass wir in den letzten 12 Monaten kaum so oft über Seele gesprochen haben, als gerade jetzt. Die Leute reden über Seele. Was macht das mit unserer Seele? Ganze Talkshows beschäftigen sich mit dieser Frage. Seele steht auf einmal im Mittelpunkt. Ich kann meine Angehörigen nicht mehr sehen. Leute verrecken einsam im Krankenhaus. Jugendpsychologie, also bitte. Ja. Die Seelen sind verletzt, verwundet. Da ist irgendwas an Mitte auch verloren gegangen. Und wir reden über Seele. Wir sprachen noch vor 2 Jahren über Urlaub und Auto und was weiß ich. Auf einmal rückt die Seele. Und man erinnert sich an das Wort Jesu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir brauchen also mehr als materielle Sicherheit. Wir brauchen mehr. Und das wird gerade jetzt ziemlich deutlich. Die Mitte. Wer die Mitte Jesus verliert, macht sich selbst zur Mitte. Und dann kommt man von einer Christozentrik weg zu einer Egozentrik. Und wie es Egozentrik aussieht, kriegen wir auch zurzeit mit. Was das bedeutet, links, rechts, Mitte verloren. Gerhard Ter Stegen hat in diesem fantastischen Lied gedichtet, Gott ist gegenwärtig. Da sagt er in einer Strophe, Gott ist in der Mitte. Gott ist mit bei mir. Und alles andere in uns schweige. Das heißt, er stellt für sich fest, wenn ich diese Mitte Gott habe, werden andere Dinge zweitrangig. Aber was ist, wenn diese Mitte wegfällt? Wie bei den beiden Emmaus-Jüngern. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wenn die Mitte weg ist, dann kommt es aber zur Unwucht. Emmaus ist für Kleopas und seinen Freund Rückzug. Ganz klar. Weg von den anderen, weg von Jerusalem, zurück in das alte Leben in Emmaus, geprägt von Pflicht, geprägt von Funktionieren. Leben muss eben weitergelebt werden, es muss irgendwie weitergehen, aber dann halt in den gewohnten, bürgerlich frommen Bahnen. Bloßes Überleben. Und ich denke, wer die Mitte verliert, gerät an den Rand. Oder bleibt auf sich selbst bezogen, die Mitte verloren. Was ist meine Mitte? Dann zu dem A. Und das finde ich ziemlich wichtig, weil dieses A steht für aber. Dieses A steht für aufgehalten, abgefangen. Die enttäuschten Freunde in ihrem mittellosen Rückzug nach Emmaus, die sind Jesus nicht egal. Und wir singen ja, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wisst ihr, was mich überrascht? Dass Jesus sogar bei den Leuten ist, 2 oder 3, die nicht mehr in seinem Namen zusammen sind. Sie unterhalten sich sehr kritisch über das, was war. Mit ganz viel Zweifel und Jesus ist trotzdem da. Das finde ich erstaunlich. Also er sucht sie auf. Er sucht einen Weg der Begegnung. Er ist tatsächlich der gute Hirte, der sich auf den Weg macht, die Verirrten, die Verlorenen zu finden. Die zu finden, die ihre Mitte verloren haben. Die ihre Sehnsucht verloren haben. Die ihre Leidenschaft verloren haben. die sucht er auf und er geht mit ihnen. Und er lässt die beiden erstmal reden. Er lässt sie erstmal berichten. Er hört sich an, wie sie das formulieren mit dieser verlorenen Hoffnung, dass sie erschrocken sind. Aber dann kommt auch der Vorwurf, sehr deutlich. Wie kann man nur so töricht sein? Wie kann man nur so trägen Herzens sein? Warum konntet und wolltet ihr das nicht glauben, was ich in den vergangenen 3 Jahren euch erklärt habe, aus dem Wort Gottes, aus den Schriften, aus den Psalmen, von Mose her und so weiter? Oder warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Die waren doch da. Es ist immer besser, auch Frauen zu glauben. Aber auch hier waren sie voll in ihrer Tradition. Frauen durften vor Gericht kein Zeugnis geben. Die hätten einen Mord 100-mal sehen können. Es spielte keine Rolle in der damaligen Zeit. Auch hier sagt Jesus, das ist Torheit. Wenn man die Augenzeugen nicht ernst nimmt, weil sie Frauen waren. Wieso wolltet ihr das nicht verstehen? Dass ich wirklich der Gesalbte, der Messias, der Christus bin, der leiden musste. Dieses Leiden musste sein, um Frieden mit Gott zu erreichen. Um die Gerechtigkeit zu erfüllen, die vor Gott gilt, die könnt ihr nicht erreichen durch das Gesetz oder durch das Einhalten der Gebote. Dazu braucht es diese Versöhnung, dieses Leiden. Es musste so sein. Also Jesus gibt durchaus Erklärung für den Kopf, nachdenken, denkend die Schrift, auch die Schrift des Alten Testaments, zu durchforschen. Aber sie waren so in ihrem traditionellen Denken verhaftet über die Bedeutung des Messias als einen weltlichen Kriegshelden. Das war der Punkt. Für sie war Jesus oder der Messias der erklärte weltliche Kriegsheld, der Israel befreit und ihm die Bedeutung wiedergibt, die es zu Davids und Salomos Zeiten gehabt hat. Was Reich Gottes bedeutet, war ihnen nicht klar. Und Torheit bedeutet eben, allen Erklärungen zum Trotz an dem festzuhalten, was mir so lieb geworden ist. Das war ihr Problem. Das ist Torheit. Den Messias vor sich gehabt zu haben, neben sich gehabt zu haben und trotzdem sich nicht korrigieren zu lassen, dass dieser Messias die Schlüsselperson für das Reich Gottes ist. Aber eben nicht für ein Weltreich, sondern für das Reich Gottes. Kommen wir zum U, also wir kommen dem Ende entgegen. Das U steht für Unverständnis. Unverständnis. Jesus geht mit den beiden, um das Unverständnis zum Verstehen zu bringen. Und ich glaube, damit das gelingt, vom Unverständnis zum Verstehen zu kommen, braucht es Argumente. Jesus argumentiert auch. Er sagt nicht, hey Leute, ihr müsst es eben glauben. Und wenn ihr es denkerisch nicht nachvollziehen könnt, müsst ihr es trotzdem glauben. Es geht hier auch um Argumente. Jesus argumentiert mit den Propheten, mit Mose, mit den Schriften. Aber reicht das? René Descartes, ein französischer Philosoph und Aufklärer, er hat gesagt im 17. Jahrhundert, Angst vom Denken ist Sünde. Angst vom Denken ist Sünde. Er war Mathematiker, Aufklärer, Naturwissenschaftler. Er hat diesen berühmten Satz gesagt, ich denke, also bin ich. Er ist Zeit seines Lebens jemand gewesen, der den methodischen Zweifel angewendet hat, um zur Wahrheit zu kommen. Ich glaube erstmal gar nichts, sondern ich wende den methodischen Zweifel an, um zur Wahrheit zu kommen. Und er ist Zeit seines Lebens ein tiefgläubiger Mensch geblieben. Es geht. Ein Beispiel für Unverständnis. Vor Jahren kam ein Film mit Jean Depardieu. Da spielte er den Cyrano von Bergerac. Also der hat super berührende Gedichte geschrieben, dieser Cyrano de Bergerac. fesselnde Lyrik, verzaubernde Verse. Und sowas betört die Frauen immer. So war es dann auch bei Cyrano, eine wunderschöne Frau, verliebt sich in ihn, Jahre jünger als er. Und seine Freunde sagen ihm, hey, die ist in dich verliebt. Und er sagt, kann nicht sein. Es kann nicht sein, weil er eine sehr, sehr große Nase hatte. Und es schien ihm unmöglich, dass irgendeine schöne Frau sich in ihn verlieben könnte. Er wollte das nicht wahrhaben, obwohl seine Freunde ihm permanent was anderes gesagt haben. Das ist Unverständnis. Trotz der Argumente seiner Freunde kann er das nicht glauben, will er das nicht glauben. Jesus argumentiert, er berührt das Nachdenken seiner Jünger. Und ich denke, es ist wichtig, über den Glauben auch zu diskutieren. Es gibt Argumente für den Glauben. Es gibt eine intellektuelle Auseinandersetzung über den Glauben. Es gibt ein Diskutieren über den Glauben. Das ist gut so. Ich glaube, dass die Bergpredigt, die Aussagen der Bergpredigt, so provokativ sind, dass wir mit jedem Atheisten wunderbar darüber diskutieren. Die Seligpreisung ist der Hammer am Anfang der Bergpredigt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und alle werden sagen, hey, die Barmherzigen, die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Ich kann dir mal ein paar Leute nennen, die das Erdreich besitzen werden. Das sind aber nicht die Friedfertigen, das sind nicht die Barmherzigen. Aber warten wir es mal ab, was am Ende bleibt. Wer am Ende bleibt. Ob es wirklich die Mächtigen sind. Seligpreisung und Bergpredigt, nur zwei Schlagworte, über die sich lohnt zu diskutieren. Und wo du wirklich manchen aus den Angeln heben kannst, weil du eben sagen kannst, hey, was ist denn mit unserer mächtigen intellektuellen Möglichkeit, die wir haben? Wir kriegen es doch nicht hin. Seit Jahrtausenden kriegen wir es nicht hin. Weil die Gier, die egoistische Gier, immer alles kaputt macht. America first. Das hat richtig reingehauen. Dann die Bergpredigt und den Bergprediger dem mal gegenüberzustellen, von dem reden wir heute noch. Von manchen mächtigen Leuten schon lange nicht mehr. Also Argumente. Aber ihr habt natürlich schon gesehen, Argumente alleine reichen auch nicht. Und deswegen zum Schluss dieses S. Es kommt zum Sehen, es kommt zum Schmecken und es kommt zum Segen. Sehen, schmecken und Segen. Völlig unerwartet wird Emmaus zum Ort des Sehens, der Klarheit, zum Ort einer neuen Motivation, zum Ort der Erneuerung des Glaubens. Das hatten die beiden überhaupt nicht auf dem Plan. Die haben gedacht, in Emmaus, ja, da gehen wir unserer Arbeit wieder nach, da wartet das alte Leben ohne Nachfolge Jesus hinterher. Es geht dann weiter wie vorher. Aber Emmaus wird zum Ort neuer Gewissheit, neuer Hoffnung. Die beiden sagen, nachdem Jesus wieder weg ist, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm auf dem Weg waren. Das finde ich ganz stark. Das Herz, die Mitte, die so weit weg war, die verloren schien, wurde wiedergefunden und sie sagen, brannte nicht unser Herz, ein brennendes Herz, wiedergewonnen, wiederbekommen durch die Begegnung mit Jesus. Und das Witzige ist ja, es geschieht ja kein Wunder. Es geschieht eigentlich kein außergewöhnliches Wunder. Nur das Brot wird gebrochen. Nur Gemeinschaft wird gepflegt, Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft mit Jesus. Eine Brotgemeinschaft mit Jesus, die wieder auf die Beine stellt. Kraft, um dann nochmal 2 Stunden von Emmaus wieder zurückzulatschen nach Jerusalem. Denn die anderen sollen ja wissen, dass sie Jesus erlebt haben. Das ist eigentlich auch schon wieder witzig. Als sie beide das gehört haben, Jesus lebt von den Frauen. Quatsch. Jetzt erleben sie es und jetzt sind sie diese Zeugen, die zurücklaufen nach Jerusalem um das den anderen zu sagen. Das müssen auch die anderen erfahren. Jesus, die Enttäuschung klagen. Ja, dazu braucht es Mut, dazu braucht es manchmal auch die anderen. Und dann zu erleben, dass Jesus einen Weg findet, mir zu begegnen. Und dann auch das auszusprechen, was mir Mühe macht, was mich aus der Bahn geworfen hat. Und dann stehen zu bleiben, zuzuhören, mitzubekommen, was gibt es da an Erklärungen, was gibt es da an Argumenten, aber was gibt es da auch an Gemeinschaft. Und es ist tatsächlich dieses Brotbrechen von Jesus, das zur Überzeugung bringt, wie er mit ihnen das Brot teilt. Ein starkes Zeichen. Ich gehe euch nach, ihr seid mir wichtig. Ich will Tischgemeinschaft mit euch. Ich will, dass es bei euch wieder zum brennenden Herz kommt. Ja, was könnte dein Buchstabe sein, wo du sagst, ja, da waren so Gedanken bei diesem M oder bei diesem U. Da will ich nochmal drüber nachdenken. Da will ich nochmal beten. Da will ich offen sein für eine Begegnung mit Jesus. Und er lädt uns ein, tatsächlich aus einem verlorenen Herzen vielleicht oder zweifelnden Herzen offen zu sein für eine Begegnung mit ihm. Die kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich möchte noch mit uns beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Herr, ich danke dir für diese Geschichte, für den Mut und die Offenheit der beiden, sich gegenseitig auch das zu benennen, was ihnen so schwer ist. Und ich wünsche mir Menschen und ich wünsche uns Menschen, dass die hinhören, die zuhören, die das auch aushalten. Wenn es mal nicht so läuft, wie wir das irgendwie erwarten. Da ich bitte dich, dass du Wege findest, damit unser Herz wieder zum Brennen kommt. Für dich, für deine Sache, für deinen Auftrag. Vielleicht braucht es manchmal diese 2 Stunden nach Emmaus, das gegenseitige Loslassen und Aufbrechen. Und dann bitte ich dich, begegne uns so, dass wir es verstehen. Und zeige uns deine Güte, deine Barmherzigkeit. Zeige uns dein Verständnis und bring unsere Herzen zum Brennen. Durch den Zweifel hindurch, durch die Enttäuschung hindurch. Amen.